Wenn ihr eure Bibeln vor euch habt, schlagt doch auf bei Jesaja 58. Jesaja 58 im Zusammenhang dieser Kapitel. Da geht es um die Verheißungen des neuen Bundes. Verheißungen für den neuen Bund. Und in Jesaja 58, Vers 13 und 14, das wollen wir miteinander lesen. Da geht es um den Tag des Herrn, den Sabbat. Jesaja 58, 13 und 14, das ist Gottes Wort. Wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte an meinem heiligen Tag zu treiben, und nennst den Sabbat eine Wonne und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig. Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Gänge machst, deinem Geschäft nachgehst und eitle Worte redest, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde, und ich werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters, ja, der Mund des Herrn hat geredet. Amen. Himmlischer Vater, hilf uns zu verstehen, was dein Wort uns hier sagt. Danke für dein Wort, Herr. Öffne uns unsere Ohren, dass sie glaubend hören und zum Gehorsam bereit gemacht werden. Öffne du meine Lippen, dass sie deinen Ruhm verkünden. Amen. Ein kranker Mann lag seit Jahren am Teich Bethesda, weil er hoffte, dort geheilt zu werden. Jesus kam am Sabbat dort vorbei. Zufällig gerade am Sabbat. Nein, ausgerechnet am Sabbat. Um den Juden etwas zu zeigen. Er kam vorbei und heilte den Mann am Sabbat. Und die jüdischen Führer griffen ihn an, weil er eben am Sabbat gearbeitet hat. Er hat geheilt. Jesus wirkte oft und mit Absicht am Sabbat. Um den Juden, die in einem gesetzlichen Formalismus verhaftet waren, eine Lehre zu erteilen. Seine Lehre war aber nie, dass der Sabbat nicht mehr gehalten werden sollte. Er sagte ja in der Bergpredigt, dass er nicht gekommen sei, um Gottes Gebote aufzuheben, sondern um sie zu erfüllen. Seine Lehre war die Erklärung, wie der Sabbat richtig verstanden und gehalten werden soll. Bei dieser Gelegenheit machte der Herr eine provokative Aussage, die die Juden so wütend machte, dass sie ihn umbringen wollten. Er sagte: Mein Vater wirkt bis jetzt und ich wirke. Das sagte er am Sabbat. Und damit meinte er, dass Gott der Vater am Sabbat wirkt. Und auch der Sohn Gottes wirkt am Sabbat. Er nannte sich den Herrn des Sabbats. Der Herr des Tages wirkt am Tag des Herrn. Das ist das Prinzip. Der Herr des Tages wirkt am Tag des Herrn. Und wie wirkt er an seinem Tag? Jesus heilte Menschen von ihren Gebrechen und brachte ihnen das Wort Gottes. Und das tat er beides am Sabbat. Nicht nur. Er kümmerte sich um ihr Heil. Und das ist es, was Gott am Sabbat und durch den Sabbat tut. Durch den Propheten Jesaja ruft er dies seinem Volk zu und fordert uns dazu auf, dass wir uns richtig auf den Tag des Herrn einstellen, damit er sein Werk an uns tun kann. Wir sollen uns richtig auf den Tag des Herrn einstellen, damit er sein Werk an uns tun kann. Der Sabbat oder der Tag des Herrn, Jesaja benutzt diese Bezeichnung synonym, Sabbat und Tag des Herrn. Das ist dasselbe. Dieser Tag ist uns nicht als ein Gesetz der Einschränkung gegeben, wie das oft verstanden, falsch verstanden wird, sondern als ein wunderbares Geschenk und Mittel der Gnade, durch das Gott uns sich selbst und sein Heilswirken mitteilt. Und darum sagt Jesus, der Sabbat ist um des Menschen willen geschaffen und nicht der Mensch um des Sabbat willen. Markus 2, Vers 27. Und das ist es, was die Verheißung Jesajas eigentlich ausdrückt. Das, was wir gelesen haben, ist vorerst eine Verheißung. Es ist nicht ein Gesetz, sondern das ist eine Verheißung. Das Wort, das der Herr Jesaja auszurichten gibt, kritisiert das Volk Gottes nicht dafür, dass sie etwa die Gottesdienste nicht halten. Er klagt sie dafür an, dass sie in einem Formalismus festgefahren sind, der nur äußerlich die gottesdienstlichen Handlungen pflegt, ohne wirklich den Herrn zu lieben, ohne mit dem Herzen ihn anzubeten. Und dann gibt er eine ganze Reihe von Verheißungen. Wenn du deinen Gottesdienst in der Weise hältst, wie es mir gefällt, dann wirst du dadurch großartigen Segen empfangen. Jesaja 58, 8. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte und deine Heilung wird schnell sprossen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Und in Vers 13 und 14 dann, das, was wir gelesen haben, da bezieht er sich besonders eben auf das rechte Halten des Sabbats. Vers 14 enthält die wunderbare Verheißung, dass das Versprechen an die, die den Sabbat von Herzen, nicht nur formal halten. Lasst uns diese dreifache Verheißung näher betrachten. Dies wird der Herr dir tun. Das wird er an dir bewirken, wenn du seinen Tag heilig hältst. Erstens, du wirst deine Lust am Herrn haben. Wenn du seinen Tag heilig hältst, dann wirst du deine Lust am Herrn haben. Es ist eine großartige und eine mutmachende Verheißung für Menschen, die nur noch formal die Religion pflegten, sich um die Einhaltung von Gesetzen bemühten, ohne mit dem Herzen beteiligt zu sein, ohne wirklich Freude darüber zu empfinden, dass wir den Herrn an seinem Tag anbeten. Es ist auch eine großartige Verheißung für Gläubige, die den Herrn aufrichtig suchen, ihn lieben und ihm gefallen wollen, die aber immer wieder empfinden, dass es ihnen dennoch an wahrer Freude in ihrem Glaubensleben und an brennender Liebe für den Herrn fehlt. Sollte uns alle betreffen. Oder würdest du von dir sagen, ja, ich bin jetzt an den Punkt gekommen, wo ich völlig genug Liebe für den Herrn habe, wo ich genügend Freude über ihn empfinde. Also mir geht es nicht so, dass ich das sagen könnte. Die Lust am Herrn, das ist ein Verlangen nach der Nähe Gottes, ein Durst nach mehr von ihm, eine Freude an der Gemeinschaft mit dem dreieinigen Gott. Es ist eine Freude, die Freude an allen irdischen und vergänglichen Dingen bei weitem übertrifft. Kennst du diese Freude? Diese Freude und dieses Verlangen können wir nicht selbst machen. Wir können nicht einen Schalter in uns umlegen und sagen, so, jetzt empfinde ich mal so. Es ist Gottes Wirken, es ist seine Arbeit, die er am Sabbat tut. wenn du den Sabbat heilig hältst. Zweitens verheißt uns der Herr, du wirst dann auf den Höhen der Erde einherfahren. Ist ein wenig ein eigenartiger Ausdruck für unsere Ohren, oder nicht? Was bedeutet das? Wir finden diesen Ausdruck schon früher im Wort Gottes, zum Beispiel im 5. Buch Mose 32 und 33 im Zusammenhang mit der Einnahme des Landes. Einherschreiten oder wohnen auf den Höhen, das ist ein Ausdruck des Sieges des Volkes Gottes im Kampf gegen seine Feinde. Dann wird das so gesagt. Sie schreiten einher, wohnen auf den Höhen. Sie siegen über ihre Feinde. Jesaja braucht den Ausdruck ebenfalls, wo er die sieghafte Rückkehr des Volkes Gottes aus dem Exil prophezeit. In Jesaja 33, Vers 14 bis 16: Die Sünder in Zion sind erschrocken, zittern hat die Gottlosen gepackt. Wer von uns kann sich bei verzehrendem Feuer aufhalten? Wer von uns kann sich bei ewigen Gluten aufhalten? Wer in Gerechtigkeit lebt und Wahrheit redet, wer den Gewinn der Erpressungen verwirft, wer seine Hände schüttelt, um keine Bestechung anzunehmen, wer sein Ohr verstopft, um nicht von Bluttaten zu hören, und seine Augen verschließt, um Böses nicht zu sehen, der wird auf Höhen wohnen, felsenfesten sind seine Burg. Es ist ein Bild für den Sieg, der im neuen Bund erfüllt wird. Auch im Neuen Testament wird uns der Sieg versprochen. Wir werden mehr als Überwinder sein in Christus. Es ist uns der Sieg über den Feind versprochen, der hinter allen menschlichen Feinden steht. Das ist der Sieg über den Satan und die Sünde. Das werden wir schließlich erfahren. Gott verspricht denjenigen, die den Sabbat halten, Sieg über die Sünde. Sabbatheiligung ist ein Mittel der Gnade, die dir hilft, der Sünde abzusterben und in der Heiligung zu wachsen. Könnte es sein, dass der Grund für die geistliche Schwachheit der Kirche heute von daher kommt, dass sie den Tag des Herrn nicht mehr wirklich heiligt? Könnte das auch der Grund dafür sein, dass wir bestimmte Problembereiche oder Sünden einfach nicht in den Griff bekommen? Wir haben oft Mangel an Sieg und Überwinderkraft, weil wir nicht die Mittel der Gnade in Anspruch nehmen, die der Herr dafür eingesetzt hat. Die dritte Verheißung für diejenigen, die den Tag des Herrn heiligen, ist, dass sie mit dem Erbteil Jakobs gespiesen werden. Mit einem Erbteil gespiesen zu werden, das bedeutet, die Vorzüge dieses Erbes zu genießen. Das Erbteil Jakobs ist das Erbe des Bundes, das Gott den Vätern versprochen hatte. Psalm 105, Vers 8 bis 11. Er gedenkt ewig seines Bundes, des Wortes, das er geboten hat, auf 1000 Geschlechter hin, den er gemacht hat mit Abraham und seines Eides an Isaak. Er richtete ihn auf für Jakob zur Ordnung, Israel zum ewigen Bund, indem er sprach: Dir will ich das Land Kanaan geben, als euch zugemessenes Erbe. Wenn Sie die Vorzüge dieses Erbes genießen, dann genießen Sie alle Vorzüge und die Frucht des Landes, den ganzen Segen, den Gott durch die Gabe von Kanaan versprochen hat. Ein vorzüglicher Platz zum Wohnen, Fruchtbarkeit, Bewahrung vor Feinden, wilden Tieren, Krankheit und Armut. Das ist natürlich eine typologische Vorausschau auf das geistliche Erbe des Volkes Gottes im neuen Bund. Und dieses Erbe beinhaltet, dieses geistliche Erbe beinhaltet die Adoption, das heißt die Annahme an Kindesstatt als Kinder Gottes, die Heilssicherheit, die Freimut im Gebet, Glaubensüberzeugung, liebende Gemeinschaft mit Gott, das ist das Erbe Jakobs. Die Verheißung sagt, wir werden reich gesättigt werden mit diesen geistlichen Gütern. Sie werden uns in unserem täglichen Glaubenswandel erfreuen. Und das alles bekräftigt der Herr zusätzlich, indem er sagt, ja, der Mund des Herrn hat gesprochen. Das ist Gottes Wort hier in dieser Verheißung Jesajas. Das ist Gottes Siegel der Garantie, dass uns das wahrlich alles gegeben wird. Nun, da diese Verse im Alten Testament stehen, wir sind uns ja etwas gewohnt heutzutage, dass wir das Alte Testament abspalten vom Neuen, da könnte vielleicht die Frage aufkommen, gilt das alles auch für uns, die wir schon in der Zeit der Erfüllung des neuen Bundes leben? Gelten die Verheißungen hier, die Gott durch Jesaja gibt, auch für uns noch? Und müssen wir den Sabbat nach dem Kommen Jesu tatsächlich auch noch halten? Oder gibt uns Gott das Versprochene auf einem anderen Weg? Ist es gar gesetzlich, wenn man auf das Halten des Sabbat beharrt? Das höre ich sehr oft. Darum zuerst etwas zu diesem Vorwurf der Gesetzlichkeit. Gesetzlich sind wir gemäß der Bibel dann, wenn wir Gebote aus dem Gesetz Gottes nur deshalb halten, um Gott zufriedenzustellen und uns dadurch das Heil zu verdienen. Und das in einer starren, formalistischen Haltung, nicht aus Liebe zu Gott. Das Halten der Gebote aus Liebe zu Gott ist nicht gesetzlich, ihr Lieben. Wenn du fragst, muss ich heute noch den Sabbat halten? Und wenn du damit meinst, damit ich ein genügend guter Christ bin oder damit ich in den Himmel komme, wenn du so fragst, dann bist du gesetzlich. Wer aus Liebe zu Gott seine Gebote halten will, ist nicht gesetzlich. Paulus sagt, das Gesetz ist geistlich. Es ist nicht die Frage, ob wir Gottes Gebote halten müssen, sondern mit welcher Herzenshaltung wir sie halten. Das Sabbatgebot ist Teil des Dekalogs, der 10 Worte, der 10 Gebote. Und der Dekalog ist nicht wie die Zeremonialgesetze aufgehoben. Bezüglich der 10 Worte, Jesus sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, sie aufzulösen, sondern sie zu erfüllen. Niemand würde auf die Idee gekommen sein, zu sagen, ich sei gesetzlich, wenn ich meine Frau nicht betrügen will. Oder niemanden töten oder nicht stehlen will. Da würde niemand sagen, ich sei gesetzlich, weil ich diese Gebote so festhalte. Nun, bezüglich der Gültigkeit dieser Worte Jesajas, also im Alten Testament, gelten sie auch im Neuen Bund? Dazu 2 Dinge. Erstens müssen wir hier ein biblisches Prinzip beachten. Das Alte und das Neue Testament sind nicht 2 voneinander getrennte Bücher, die einen unterschiedlichen Zugang zu Gott oder unterschiedliche Wahrheiten präsentieren. So dass man, wenn man das Alte liest, immer wieder prüfen müsste, ob das Neue Testament hier vielleicht etwas anderes sagt. Und dann tun wir das andere, das dann gültiger ist oder das Alte ersetzt. Die Bibel ist ein einheitliches Buch, das die Offenbarung von Gottes Heil in einer geschichtlichen Entwicklung darstellt. Die geistlichen Wahrheiten und Prinzipien sind eins. Sie werden nur aus verschiedenen Perspektiven und entsprechend der Fähigkeit des Verständnisses dargestellt. Wer diese Einheit der Schrift und ihre geschichtliche fortschreitende Offenbarung des Heils versteht, wird nicht bei jedem Thema wie immer wieder fragen, gibt es im Neuen Testament einen Bibelvers, der ausdrücklich sagt, du sollst oder du musst immer noch. Nun gibt es aber auch noch ein ganz starkes Argument aus dem Zusammenhang des Jesaja-Buches. Schauen wir, wo diese Verse 13 und 14 stehen. Zuerst steht die Anklage mit Verheißungen in Kapitel 58 im Zusammenhang mit dem, was Gott im Blick auf den neuen Bund tun wird. Da wird der neue Bund verkündigt. Aber noch deutlicher wird es, wenn wir die Kapitel davor anschauen. Schon nach Kapitel 40 fängt Jesaja an, im Blick auf die Zeit nach dem Exil zu prophezeien. Die Zeit nach dem Exil ist die unmittelbare Vorbereitung des Volkes auf die Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes. Noch einmal, die Zeit nach dem Exil ist die unmittelbare Vorbereitung des Volkes auf die Erfüllung der Verheißung des neuen Bundes. Das geht alles in diese Richtung. Und dann spätestens ab Kapitel 53 prophezeit Jesaja ganz deutlich, wie Gott den neuen Bund einführen wird. Durch seinen Christus, den leidenden Gottesknecht. Und dann lesen wir in Kapitel 55 die Einladung zu den Vorzügen des neuen Bundes, die Christus bringt und die er dann wörtlich wiederholt in Johannes 7. Und dann, in Kapitel 56 Jesaja, wird es noch deutlicher. Das sind 7 Verse, etwas länger, aber das müssen wir uns anhören. So spricht der Herr: Wahret das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, der sich dem Herrn angeschlossen hat, soll nicht sagen, der Herr wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum, denn so spricht der Herr. Den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe, und festhalten an meinem Bund, denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen und alle, die meinen Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. In diesem Abschnitt spricht der Prophet unverkennbar von der Zeit der Erfüllung des neuen Bundes. Der neue Bund erfüllt sein wird. Der Sohn der Fremde und der Verschnittene, die sollen nicht sagen, ich kann nicht dazugehören. Und dann gibt er Verheißungen für den Sohn der Fremde und den Verschnittenen, die seinen Sabbat halten. Und diese beiden, die waren im alten in der alten Administration des Bundes gar nicht zum Gottesdienst zugelassen. Es kann sich nur um solche handeln, die im neuen Bund dazugehören. Verschnittene, Kastrierte. Wir sehen das Apostelgeschichte 8, wo dann ein Verschnittener, der Eunuch, dazukommt. Und diese Menschen sind erst im Neuen Testament zugelassen. Im Alten waren sie nicht zugelassen. Jesaja spricht also vom Heilighalten des Sabbats im Neuen Bund. Nun lasst uns noch nach den Bedingungen für die Erfüllung der Verheißung fragen. Gibt es Bedingungen? In Vers 13, jetzt wieder Jesaja 58, in Vers 13 gibt Jesaja diese Bedingungen. Wie, auf welche Weise ist der Sabbat denn zu halten? Sicher ist es hilfreich, wenn wir dazu zuerst kurz den Begriff Sabbat erklären. Das Wort Sabbat bedeutet so viel wie aufhören. Aufhören. Als Gott den Tag zuerst einführte, ist ein Tag, der kommt aus der Schöpfungsordnung, nicht erst im Gesetz, sondern bereits in der Schöpfung ist der Tag eingeführt. Als Gott den Tag einführte und ihn das erste Mal heiligte, war, nachdem er die Erde und alles Leben in 6 Tagen geschaffen hatte. Er hörte dann auf zu erschaffen und heiligte den Tag, der danach kam. In den Übersetzungen heißt es meistens, dass Gott ruhte, und das könnte etwas irreführend sein für das Verständnis der Bedeutung vom Sabbat. Es heißt wörtlich eigentlich, Gott sabbatierte. Gott sabbatierte, Gott hielt Sabbat von seiner Arbeit. Das heißt, er hörte mit seiner bisherigen Arbeit, nämlich der Erschaffung der Erde, auf. Er musste nicht ausruhen danach. Gott muss nicht ausruhen. Aber er hörte auf mit dieser Arbeit der Erschaffung, der kreativen Arbeit der Schöpfung. Er tat nicht nichts mehr. Jesus sagt ja, der Vater wirkt bis heute. Und das sagt er am Sabbat, bezüglich des Sabbats. Gott hörte lediglich mit seinem Werk der ersten 6 Tage auf und den danach eingeführten Tag heiligte er. Das heißt, er reservierte ihn für sich und seine Heiligkeit. Das heißt heiligen. Für Gott reserviert, für seine Heiligkeit reserviert. Adam war bereits in der Welt, als Gott den Sabbat einführte. Und er konnte nun mit seinem Gott besondere Gemeinschaft haben an diesem Tag. An dem Tag, den der Herr extra dafür separiert hat. Das war eigentlich der erste Lebenstag von Adam, als er geschaffen war. Er verbrachte den Tag mit Gott. Das ist der Sinn und Zweck des Sabbat. Von jetzt ab, an jedem 7. Tag, an den anderen Tagen sollte Adam all die anderen Werke tun, die Gott ehren. Zusammengefasst ist das die Verwaltung der Erde und allen Lebens darauf. Am 7. Tag sollte er dann nichts von all dem tun, sondern nur die Gemeinschaft und Anbetung Gottes genießen. Und darin fand er besonderen geistlichen Segen und genoss auch die geistliche Ruhe. Adam tat nicht nichts am Sabbat. Die Ruhe, von der beim Sabbat auch die Rede ist, ist die geistliche Ruhe, die auch der Herr des Sabbats, Jesus, verspricht. Kommt zu mir und ich werde euch Ruhe geben. Die körperliche Ruhe, so das Ausruhen und die Füße hochlegen, das können die Menschen an jedem anderen Tag auch tun. Zum Beispiel in der Nacht oder am Feierabend. Dazu braucht es eigentlich keinen Sabbat. Der Sabbat ist ursprünglich auch nicht die Bezeichnung eines Wochentags. Es ist der 7. Tag, den der Herr schuf, nachdem er aufhörte mit der Erschaffung der Welt, und für die Menschen der Tag, an dem sie aufhören sollen, ihr übliches Werk der übrigen 6 Tage zu tun. Es ist interessant, dass Jesaja das Wort Sabbat und Tag des Herrn synonym gebraucht, also als die gleichbedeutenden Dinge. Die ersten Christen im Neuen Testament fingen bald an, den Begriff Tag des Herrn zu gebrauchen und ihn auf den Tag zu legen, an dem der Herr des Tages auferstanden war. Wenn wir zurückrechnen, dann ist das der heutige Sonntag. Aber der Wochentag ist hier nicht der zentrale Punkt, sondern dass wir den Tag heilig halten. Wie wird er nun heilig gehalten? Das sagt Jesaja in Vers 13, Jesaja 58. Das erste haben wir schon erwähnt, es ist der heilige Tag, deshalb muss er anders als die anderen Tage abgesondert von ihnen begangen werden. Und er ist der heilige Tag des Herrn, das heißt, er gehört dem Herrn. Er gehört nicht mir, es ist nicht mein Tag. Es ist nicht der Tag der Familie. Nicht der Tag, der dem Arbeitgeber gehören könnte. Er gehört dem Herrn. Und darum legt er fest, wie wir diesen Tag begehen sollten. Und es ist ein Tag, nicht ein Halbtag, nicht eine Stunde, sondern ein ganzer Tag. Die Verheißungen, die wir gehört haben, sind uns versprochen. Wenn du erstens deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, deine Geschäfte zu tun, deine Gänge zu machen und deine Worte zu reden. Die Betonung ist immer auf deine. Es sind grundsätzlich nicht schlechte oder sündige Dinge, die wir am Sabbat nicht tun sollen. Die sollen wir an allen Tagen sein lassen, die sündigen Dinge. Es sind die Dinge, die an anderen Tagen völlig richtig sind zu tun, die auch Gott ehren sollen. Wir sollen 6 Tage arbeiten, produktiv sein, Gutes schaffen, das Gott ehrt. Der 7. Tag ist aber der Tag der Anbetung Gottes. Und diesen sollen wir einen heiligen Tag und eine Wonne, eine große, tiefe Freude nennen, sagt Jesaja. Sagt der Herr durch Jesaja. Diesen Tag sollen wir, wie bereits Adam und Eva, als Gottes besonderes Volk mit der freudigen Anbetung Gottes verbringen. Und wir sollen mit allem anderen aufhören, das uns dazu im Weg stehen würde. Und diese anderen Dinge sind am Sabbat nicht verboten, weil sie uns Spaß machen, sondern weil sie die viel größere Freude hindern, die wir in der Gemeinschaft mit Gott und seinem heiligen Volk finden. Wenn wir die Verheißungen glauben, die der Herr uns gemacht hat, dann wollen wir bestimmt den Sabbat so halten, dass wir den größtmöglichen Gewinn davon haben. Wie können wir das erreichen? Sicher nicht, indem wir uns zuerst überlegen, was alles verboten ist, was wir alles nicht dürfen, sondern wir werden alles daran setzen, dass der Tag wirklich ein Tag der Freude wird. Dass wir ihn eben eine Wonne nennen können. Wir pflegen keinen sabbatarischen Formalismus, sondern suchen an und durch diesen Tag die Freude am Herrn und die Liebe zu ihm zu vertiefen. Und das braucht für die meisten von uns vielleicht etwas Übung. Das ist uns vielleicht nicht in die Wiege gelegt. In die Wiege gelegt ist uns, dass wir uns ständig von Gott entfernen und dass wir lieber unser Fleisch pflegen. Und darum brauchen wir auch vielleicht etwas Übung, um den Sabbat richtig zu pflegen, zu begehen. Einen ganzen Tag mit Gottesdienst in verschiedener Weise zu verbringen, das sind die meisten von uns nicht mehr gewohnt. Aber es ist nicht so, all die großartigen Dinge im Leben sind nicht billig zu haben. Wir setzen oft alle unsere Energie, Geld, Zeit für irdische Dinge ein, die uns Freude bereiten sollen. 6 Tage die Woche. Liebst du den Herrn genug, um einen einzigen Tag lang deine ganze Kraft einzusetzen, um ihn besser kennenzulernen, seine Gemeinschaft zu genießen und ihm die Anbetung zu bringen, die ihm gebührt? Dann wirst du vielleicht auch noch den Abend davor dazu nutzen, um dich und deine Kinder auf diesen besonderen, heiligen Tag des Herrn vorzubereiten. Amen. Lasst uns beten.